Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Herzlich willkommen zurück zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Filmen, Serien und Games. Ich bin Jack Pop, ich bin Wissenschaftspräsenter und schäume schon vor Wut. Und mit mir ist Anne Dorette Ziems, Wissenschaftsjournalistin. Hallo Anne.
Hallo.
Noch nicht energisch genug, wir müssen noch auf Pegel kommen. Henry, wie groß ist deine Wut? Physikdozent an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena.
Stinksauer. Hallo. Und ja, ich bin wütend.
Och, das hört man euch überhaupt nicht an. Was ist los? Wir müssen uns noch ein bisschen in Rage reden heute, denn wir haben ein schönes Thema für euch vorbereitet. Ihr habt uns ja schon ein paar Mal gefragt, was sind eigentlich so Filme, die ihr gar nicht abkönnt? Und dann haben wir gedacht, wir widmen uns in dieser Folge mal komplett den Sachen, die uns schlaflose Nächte bereiten, die uns Zähne zerknirschen lassen. Wir haben uns 3 Filme ausgesucht, die wir heute besprechen wollen, die wir für wissenschaftlich absolut untragbar halten. Und deswegen wird das eine Folge, in der es höchstwahrscheinlich sehr emotional wird, wahrscheinlich auch ein bisschen lustig. Und am Ende haben wir doch noch ein paar Fakten rausgesucht, um euch das Ganze natürlich auch zu belegen und zu unterfüttern, warum das alles so großer Scheiß ist. Aber bevor wir damit anfangen, wollen wir nochmal schauen, was bei uns in jüngster Zeit passiert ist. Deswegen die Frage, Anne, was war bei dir so los?
Ich habe eine neue Hyperfixation-Süßigkeit. Die Lebkuchensaison ist ja bekanntlich zu Ende.
Oh Gott, okay.
Ich brauche Alternativen und ich hatte jetzt wirklich keinen Spaß. Wir hatten so wochenlang hier keinen Kühlschrank und kein Gefrierfach, weil der Kühlschrank kaputt gegangen ist.
Oh.
Und jetzt existiert hier auch wieder ein Gefrierfach. Und deswegen ist Eis bei mir gerade hoch im Rennen. Also ich bin quasi direkt von Winter auf Sommersüßigkeit umgestiegen, im Januar schon.
Wow.
Und ich esse jetzt immer so Fake Magnum Mandel.
Mm. Und wie viel geht da aktuell so weg?
Ich will es nicht sagen, 1 pro Tag, aber schon so 3 pro Woche.
Och ja.
Wow, okay, es geht hochkalorisch rein. Aber ich meine, ja, du brauchst ja heute ein bisschen Energie, also passt schon.
So ist es.
Sind sonst andere Dinge, also es ist einfach auch faszinierend, dass sich so viel um Süßigkeiten in deinem Leben dreht. Passieren auch noch andere Sachen so?
Ihr merkt, ich habe wenig erlebt in den letzten 2 Wochen.
Die Anne ist der Snackplanet.
Meine Mutter hatte Geburtstag, ich war beim Brunch. Das ist auch sehr essence-related.
Ja, vielleicht kommen wir jetzt alle langsam in das Alter, weißt du, wo es sich darum dreht. Henry, was war bei dir los?
Ich habe meinen Quantencomic gezeichnet.
Ah.
Noch nicht fertig, aber die Skizzen musste ich abgeben. Mhm. Es war vorgestern Deadline und es werden 6 Seiten feinste Physik.
Das ist das, womit du dann Autor wirst.
Ja,
jetzt auch,
ja.
Ne?
Da, ich verdiene mir gerade aktuell meinen Titel als Autor.
Ah, sehr gut.
Und Ende März muss das fertige Ding abgegeben werden. Da bin ich schon sehr gespannt, weil jetzt geht es an die Feinarbeit. Ich glaube, das wird jetzt nochmal richtig viel Arbeit. Und nebenbei muss ich auch noch das Semesterende vorbereiten, weil es sind bald Prüfungen. Und was die Studis nicht wissen, es ist für mich ähnlich stressig wie für sie.
Ja,
weil ich habe genauso viel Angst vor den Prüfungen wie die, weil ich will die Prüfung natürlich nicht zu schwer machen. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass alle durchfallen. Passiert nicht. Aber das ist immer sehr, sehr nervenaufreibend, würde ich mal sagen.
Ich hatte eine Woche, wie ich sie gar nicht kenne. Bei mir war gar nichts los. Der Januar und auch der Februar jetzt sind wirklich nicht mit viel Arbeit ausgestattet. Was eigentlich so ein guter Moment sein sollte, weißt du, in diesen High-Performance-Phasen vor irgendwelchen Shows oder so, wünsche ich mir nichts sehnlicher als mal eine Pause und auf die Couch legen und Serien gucken. Aber ich habe letzte Woche tatsächlich 3 Serien durchgeguckt, also so Miniserien, ne, mit so 6 bis 8 Folgen. Und das ödet mich jetzt schon an, so. Ich denke so, ich kann mich aber auch ganz schwer motivieren, mir selber eine Aufgabe zu geben, weil es müsste natürlich auch ganz viel aufgeräumt und mal geputzt werden und solche Geschichten. Oder ich könnte ein neues Bastelprojekt anfangen, aber ich weiß nicht, wie es euch da geht. Mir fällt dann so dieser Start, wenn man keine Deadline und keinen Druck hat, das fällt mir ganz, ganz, ganz schwer. Also ich arbeite unter Druck tatsächlich am besten und hatte echt eine entspannte, aber dadurch für mich relativ anstrengende Woche. Wie ist bei euch so mit Druck und Deadlines und so? Henry, jetzt, wenn es losgeht, hilft dir das?
Ja, wichtig. Ich, das mit zum Beispiel die Prüfung, ne? ich habe ein Semester Zeit, so eine Prüfung zu erstellen. Aber ich mache das wie die Studis. Kurz vor knapp wird gelernt und kurz vor knapp wird diese Prüfung erstellt.
Na klar.
Und auch jetzt mit dem Comic. Ich hatte, naja, seit Anfang Dezember Zeit, was zu machen. Und wann habe ich es gemacht? Letzte Woche.
Ja, aber das ist ja wirklich der Klassiker. Bei mir ist immer das Schlimmste, wenn ich so irgendwas machen will oder muss. Und dann sitze ich so vor dem leeren Blatt. Kennt ihr das? So das leere Blatt und man weiß gar nicht, wie man so anfangen soll. Und wenn man erstmal was draufgeschrieben hat, dann geht's. Und dann kann man auch irgendwie gut weitermachen. Aber der Anfang ist bei mir auch immer so schwer. Oder wenn ich so 1000 Optionen habe, was ich jetzt machen könnte, dann bin ich so erschlagen von diesen Auswahlmöglichkeiten. Und dann schaffe ich auch wenig.
Aber die Serien, die ich geguckt habe, da passt eine ziemlich gut zu der Folge, die wir heute machen. Die heißt Behind Her Eyes. Und es ist so eine Miniserie auf Netflix. Und die fing auch relativ cool an als so Psychospiel, so Thriller-mäßig. Die endet aber mit einem absurden Plot-Twist. Ich spoilere jetzt. Also wenn ihr das noch gucken wollt, dann skippt jetzt mal 30 Sekunden. Aber in der letzten Folge siehst du dann plötzlich, wie die Protagonistin im Traum ihren Körper verlässt und quasi so einen Astralkörper formt. Und der fliegt dann so als leuchtende Kugel so durch die Gegend und durch den Wald. Und es war völlig wirr und gaga. Und ich denke mir, warum macht ihr jetzt so einen Scheiß da draus? Oh, das hat mich so fertig gemacht, weil ich gedacht habe, wie kann man das so ins Lächerliche ziehen? Das war echt eine derbe Enttäuschung.
Ja, das ist aber immer das Schlimmste, wenn dann das Ende einfach so schlecht ist. Also wenn es denn bis zu dem Punkt eigentlich eine coole Serie ist und dann lösen sie das so maximal dämlich auf. Das regt mich ja noch mehr auf, als wenn schon der ganze Film so einen bescheuerten Vibe hat.
Ja, und vor allen Dingen, wenn es eine Serie ist, wo du wirklich viele Stunden reinsteckst und dann zum Schluss machen die alles kaputt.
Ja.
Da fällt mir sofort Fargo Staffel 2 ein. Habt ihr Fargo geguckt?
Nur Staffel 1.
Ey, also eigentlich alle geil, außer die zweite. Die ist bis zur letzten Folge ist die auch echt gut. Und mit der letzten Folge ruinieren die alles. Ich sag nur, also kann man spoilern hier? Ja, ist alt. Ne?
Ist ja, alt. Wir spoilern voll alles heute.
Okay, also wer's noch gucken will, jetzt 10 Sekunden wegschalten. Aliens.
Echt?
Ja.
Was?
Ich dachte, was ist mit euch? Doch, es kommt eine UFO am Schluss.
Oh, das ist.
Das ist auch einfach immer so richtig unmotiviert, wenn man es einfach nicht mehr anders auflösen kann, als dass es dann Aliens waren.
Exakt. Du machst es so fantastisch, dass du nur noch sowas brauchst. Hier wie bei Indiana Jones, Königreich des Kristallschädels.
Schlimm.
Ja, furchtbar.
Die dümmste Schlussszene ever.
Ganz, ganz furchtbar, fand ich auch.
Das ist einfach schlecht geschrieben dann.
Absolut.
Das, Indiana Jones hat ja auch eine der krassesten, schlimmsten Szenen der Filmgeschichte, die wirklich ständig herangezogen wird, die mit dem Kühlschrank.
Ja.
Wo er quasi in so einer Stadt ist und dann wird eine Atombombe gezündet und er rettet sich in einen Bleikühlschrank, was an sich ja schon ein bisschen gaga ist, wo du vielleicht noch sagen könntest, okay, von mir aus, wenn das jetzt wirklich dicke Bleischicht ist und so, dann versteckt er sich im Kühlschrank. Aber dann wird dieser Kühlschrank ja von der Druckwelle weggeschossen und zwar fliegt der kilometerweit durch die Luft, landet dann auf dem Boden und dann purzelt Indiana Jones da einfach nur so raus. Also das ist einfach völlig gaga. Mhm. Und Fun Fact dazu, das ist ja ein geflügeltes Wort geworden. Wusstet ihr das?
Mhm.
Also wenn du im Englischen beschreiben willst, dass eine Filmreihe oder eine Serie quasi sein erzählerisches Tief erreicht hat und die Dinge halt komplett gaga werden, dann nennst du das Nuking the Fridge.
Wirklich?
Und das geht auf diese Szene zurück. Ja.
Oh.
Vorher war das Jumping the Shark, das geht auf eine 70er-Serie zurück, Happy Days. Und da gibt es wohl eine Folge, in der der Hauptdarsteller in Wasserschieren über einen Hai springt. Also auch völlig bekloppt. Und aus Jumping the Shark ist dann jetzt eben durch diese Szene Nuking the Fridge geworden.
Wow.
Wusste ich nicht.
Aber ich meine, hey, damit bewegen wir uns ja schon in großen Schritten auf das Thema der heutigen Folge zu. Wir schauen uns an, was uns, ja, ich will nicht sagen in jüngster Vergangenheit, sondern so insgesamt in unserer Filmschau-Geschichte richtig hart auf die Nerven gegangen ist. Und das Coole an dieser Folge ist ja, dass wir euch im Vorfeld auch gefragt haben, was euch so richtig aufregt. Das heißt, bleibt nach unseren Parts auf jeden Fall noch dran. Wir werden nämlich heute ein bisschen ausgiebiger in die Community-Nachrichten schauen. Und auch noch ein bisschen was von eurem Rage hier teilen im Podcast. Bevor es losgeht, außerdem noch ein kleiner Hinweis. Wir haben uns jetzt für eine Lösung entschieden, was die Bilder angeht. Ihr hattet uns ja geschrieben, dass ihr nicht alle einen Instagram-Account habt und deswegen nicht immer die Fotos sehen könnt, die wir euch hier in den Folgen mit dem Klickgeräusch immer mal anzeigen. Und deswegen haben wir jetzt einen cleveren Schachzug uns überlegt. Wir packen nämlich alle Fotos jetzt immer auch zu Ko-fi, also auf unsere Crowdfunding-Plattform. Das ist einfach ein Link, kann man auf die Website gehen, müsst ihr nichts bezahlen, euch nicht anmelden, könnt ihr einfach so einsehen. Der Vorteil für uns ist dabei, ihr seid gleich an der richtigen Stelle, um unseren kleinen Spendenbetrag für diesen Podcast zu hinterlassen. Also das haben wir uns schon sehr scharfsinnig überlegt. Das heißt, wenn ihr heute die Fotos für diese Folge sehen wollt, dann schaut mal in die Shownotes, da ist das alles hinterlegt. Und damit würde ich sagen, los geht's mit der absolut schlechten Filmwissenschaft.
So, ihr habt zu mir gesagt, ich soll was über Weltraum machen, was ich wahrscheinlich auch einfach so gemacht hätte. Und ich bin gar nicht mal so weit in die Vergangenheit von nicht ganz so guten oder, ja, wir sagen, wie es ist, bescheuerten Filmen gegangen und habe mir Moonfall rausgepickt. Moonfall ist 2022 rausgekommen, also ist ja ein relativ junger Film. Bei Moonfall ist der Titel im Prinzip schon wie eine Inhaltsangabe. Also es geht im Großen und Ganzen darum, dass der Mond auf die Erde fällt. Für alle von euch, die den Film noch nicht gesehen haben oder den vielleicht nach dieser Folge auch gar nicht mehr sehen wollen, kommt hier eine kleine Zusammenfassung.
Moonfall ist ein Science-Fiction-Spektakel aus dem Jahr 2022, gedreht von Katastrophenfilmregisseur Roland Emmerich. Ausgangspunkt der Handlung ist, dass der Mond plötzlich und unerklärlich seine Umlaufbahn verlässt und auf Kollisionskurs mit der Erde gerät. Während Wissenschaft und Regierungen nach Erklärungen suchen, entdecken ein ehemaliger Astronaut, seine Ex-Kollegin und jetzt stellvertretende NASA-Chefin sowie ein Verschwörungstheoretiker Hinweise darauf, dass hinter dem Ereignis mehr steckt als nur ein Naturphänomen. Mit einem ausgedienten, aber nun schnell wieder herausgeputzten Space Shuttle starten sie eine riskante Mission ins All und finden dabei heraus, dass der Mond in Wirklichkeit eine künstliche Megastruktur ist, die von einer uralten, hochentwickelten Zivilisation geschaffen wurde. Im Inneren stoßen sie auf eine faszinierende Energiequelle, einen außer Kontrolle geratenen KI-Alien-Schwarm und auf unglaubliche Details zur tatsächlichen Herkunft der Menschheit. Während die Erde durch den immer näher kommenden Mond unter extremen Naturkatastrophen wie riesigen Flutwellen leidet, versucht das Trio in einem bombastischen Showdown die Vernichtung der Menschheit doch noch abzuwenden.
Mich stört, wenn die ganze Zeit so wissenschaftlich getan wird und dann stimmt es aber alles hinten und vorne nicht. Und das ist bei Moonfall die ganze Zeit so. Also es werden die ganze Zeit so Sachen gesagt, die wissenschaftlich klingen, die vielleicht auch Fachbegriffe sind. Aber am Ende ist das alles nicht so richtig korrekt. Dann sagen die sowas wie, oh, der Mond, der ist schon auf einer elliptischen Umlaufbahn. Ja, wie immer. Also der Mond ist immer auf einer elliptischen Umlaufbahn. Was die vielleicht meinen, ist, dass das Ganze noch ein bisschen elliptischer geworden ist. Also man kann ja sagen, okay, hier ist der Kreis und dann drückt man die Ellipse irgendwie so oder so weit zusammen. Aber es wird halt die ganze Zeit so präsentiert, dass wir das so das absolute Fachwissen, was die da irgendwie benutzen. Und das stört mich, ne? Also das stört mich die ganze Zeit. Ich finde grundsätzlich, ich weiß nicht, kennt ihr beide Moonfall?
Ja, ich habe ihn auch gesehen. Er ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Dieses typische Bombastische von Roland Emmerich. Viel zeigen, wenig Substanz. So.
Nee, ich hab den Trailer gesehen und habe mir gedacht, den gucke ich mir auf gar keinen Fall an, weil ich genau wusste, ich reg mich nur auf.
Ich finde, man kann den auf eine gewisse Art und Weise vielleicht zur Belustigung sich angucken. Aber es ist ein bisschen, wie du Jack gerade schon gesagt hast, also es ist halt so richtig viel gepackt in einen Film und es hat wirklich wenig Substanz. Also in Moonfall schneiden die ja alles so ein bisschen an. Also ja, es geht um den Mond, der irgendwie auf die Erde zukommt. Also es ist halt mega Katastrophenszenario. Dann geht's darum, oh, machen wir jetzt irgendwas mit unseren Atombomben oder nicht? Dann geht's um Aliens, dann geht's darum, dass der Mond gar nicht der Mond ist, sondern dass es eigentlich irgendwie so eine Megastructure und so weiter und so weiter. Also gefühlt haben die da alles.
Großes Raumschiff quasi.
Quasi ein großes Raumschiff, genau, gesteuert von einem großen Computer, von einer Alien-Zivilisation und so weiter und so weiter. Also da stecken so richtig viele Sachen drin. Und wenn man den Film so, ich habe den jetzt noch mal geguckt für diese Folge hier extra und mir sind halt noch mal so Kleinigkeiten aufgefallen. Also man könnte quasi so alle 5 Minuten könnte man irgendwie einmal pausieren und sagen, halt stopp, wie ist das eigentlich wirklich so? Oder lass noch mal kurz nachrechnen. Also es werden da zum Beispiel immer so Sachen gesagt wie, Ja, die Roche-Grenze. Also die Roche-Grenze wird erwähnt in dem Film. Und die Roche-Grenze ist was Reales, ne? Also das ist quasi so eine Grenze zwischen zwei Himmelskörpern, jetzt Erde und Mond. Wenn der Mond der Erde immer näher kommt und diese Roche-Grenze, die aber übrigens spezifisch für den Mond ist, also es gibt nicht die Roche-Grenze um die Erde, sondern es gibt, das kommt immer darauf an, welcher Himmelskörper irgendwie auf die Erde zukommt. Wenn der Mond da drüber geht, dann wird der durch Gezeitenkräfte zerrissen. Also dann ist quasi diese Gezeitenkraft größer als die eigene Gravitation des Mondes, der den zusammenhält. So, das ist was Reales. Das wird in den Filmen auch irgendwie so gesagt. Aber warum sagen die dann in dem Film, oh ja, der kommt gleich über die Roche-Grenze, die ist irgendwie bei 70.000 Kilometer. Und wenn man das dann ausrechnet, dann ist die eigentlich bei 9.000 Kilometern.
Ja.
Also das, ich check das nicht. Warum machen die das? damit die Gefahr irgendwie früher da ist? Oder ich weiß nicht, wieso? Wieso, Roland Emmerich?
Das stimmt, das ist mir bei meinem Film auch aufgefallen, da komme ich nachher auch nochmal drauf, dass die manchmal so Fakten einbauen und dann die Zahlen einfach nicht stimmen.
Ja.
Und du dich wirklich fragst, warum? Ist das schlecht recherchiert oder hat das einen Grund? Weil das Problem ist ja dann auch in deinem Fall, dass der Grund nicht aufgelöst wird. Ne? Du kannst jetzt nur mutmaßen, warum sie dann sich für 70.000 entschieden haben.
Ja, und am Ende ist es ja auch egal. Das Einzige, was halt sein kann, ist, dass sie halt wollen, dass diese Gefahr früher kommt, aber dann hätten die auch einfach im Film früher damit anfangen können. Also es macht halt irgendwie alles keinen Sinn. So, das ist jetzt diese eine Sache, ist ja, dass der Mond da irgendwie nahe kommt. Dazu kleiner Spoiler, also natürlich in Realität passiert das nicht. In Realität geht der Mond sogar weiter von uns weg. Und das ist auch wegen der Gezeitenkräfte. Also Gezeitenkräfte machen nicht nur Ebbe und Flut, die sorgen auch noch für einen möglichen anderen Kram. Und unter anderem dafür, dass der Mond jedes Jahr ungefähr 4 Zentimeter von uns wegdriftet. Ich finde, das klingt im ersten Moment immer viel, aber es ist verschwindend gering, wenn man das vergleicht mit den ungefähr 400.000 Kilometern, die der Mond im Durchschnitt so von uns weg ist. Also es ist nicht so, dass der Mond jetzt irgendwie in den nächsten paar Jahren einfach verschwindet.
Aber ich zeige das in der Vorlesung, also das ist bei mir beim Kapitel Drehimpulserhaltung in der Vorlesung dabei. Das Coole ist, über die Zeit ist es natürlich eine enorme Menge, die da zusammenkommt. Ne? Und ich habe da irgendwo im Internet so ein Bild gefunden, was die heutige Größe des Mondes am Himmel zeigt im Vergleich dazu, wo er entstanden ist. Und das ist echt enorm. Also ich meine, das ist ein paar Milliarden Jahre her, ne? Aber das ist super abgefahren. Und wenn man sich das überlegt, so, wenn jetzt nochmal so viel Zeit vergeht, ist er halt weg. Also ganz weg geht er nicht, aber trotzdem ist er winzig klein dann.
Ich stelle mir auch immer vor, dass die Dinos dann einfach so einen viel größeren Vollmond gesehen haben
als wir. Voll.
Als die so hier rumgelungert haben auf der Erde.
Ja.
So, das ist ja jetzt das eine, dass der Mond dann irgendwie auf die Erde zukommt und darauf wollte ich gar nicht so genau eingehen, weil wir alle, wie ihr wisst, haben ja früher mal bei Science vs. Fiction gearbeitet vom MDR und da haben wir auch eine Folge zum Moonfall gemacht, in der es vor allem um dieses Thema geht, also darum, was würde eigentlich wirklich passieren, wenn der Mond uns, warum auch immer, nahe kommt. Also was hat das mit der Roche-Grenze auf sich, wie zersplittert der und so weiter und so weiter. Also da verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes unsere Science vs. Fiction-Folge dazu, dann könnt ihr da nochmal ein bisschen reingucken. Das Witzige ist nämlich, diese Science vs. Fiction-Folge, die haben wir damals gemacht, als wir nur den Trailer kannten. Da kam der Film noch gar nicht raus, weil wir wollten natürlich mit Erscheinen des Films diese Folge rausbringen. Das heißt, es gibt halt viele Sachen, die wir da überhaupt nicht besprochen haben, die wir jetzt besprechen können, weil der Film schon ein bisschen älter ist. Woo, genau. So, also guckt euch das super gerne an. Und jetzt, genau, sprechen wir nochmal über so ein paar andere Kleinigkeiten, auf die ich auch nochmal gestoßen bin, als ich jetzt den Film angeguckt habe. Und zwar das eine ist, am Ende wird es ja auch mit Aliens erklärt, ne? Also der Mond kommt ja nicht auf irgendwelche merkwürdige natürliche Art und Weise auf die Erde, sondern das sind Aliens schuld. Und die finden so während des Films raus, der Mond ist eigentlich eine Megastructure. Da gibt's halt auch diesen einen Typen, der das schon lange, lange irgendwie vermutet hat und niemand hat ihm geglaubt. Schwurbler auf jeden Fall. Auf einmal hat er recht und das ist wirklich eine Megastructure. Und dann fliegen die ja auch tatsächlich zum Mond, weil sie halt gucken wollen, was da los ist mit dieser komischen Alien-Entity, dieser komische Schwarm, der da rumfliegt und auf einmal auch Leute auslöscht und so weiter. Genau, also das machen die da, die fliegen dahin. Und dann gibt's so eine Szene, wo dann auf einmal irgendwie alles so hell erleuchtet wird und dann sagt halt hier, der Megastructure-Typ sagt dann halt so, oh, es ist ein weißer Zwerg. Wow. Kommt halt raus, dass quasi innerhalb des Mondes ein weißer Zwerg ist, quasi so als Energielieferant für diese Megastructure, die also drumherum.
Ein Stern.
gebaut ist. Genau, ein weißer Zwerg ist quasi ein toter Stern. Ein weißer Zwerg ist das, was unsere Sonne werden würde, irgendwann am Ende ihrer Laufzeit. Toter Stern sagt man so, weil der keine Kernfusion mehr macht. Also der fusioniert keinen Wasserstoff mehr zu Helium und auch fusioniert auch nichts anderes mehr, da ist gar keine Kernfusion mehr. Das heißt, ein weißer Zwerg ist sehr, sehr dicht, weil dieser innere Druck, der von der Kernfusion kommt, fehlt. Weil der aber so dicht ist, ist das auch nur bis zu einer gewissen Masse überhaupt stabil. Also die Frage ist jetzt, könnte ein weißer Zwerg im Mond sein? Ihr könnt ja mal überlegen, was ihr denkt, ob das so alles so stimmen kann.
Ich vermute, nein.
Ich vermute, du liegst richtig. Genau, und zwar gibt es diese sogenannte Chandrasekhar-Grenze, die besagt, wie schwer oder wie viel Masse ein weißer Zwerg maximal haben kann, um überhaupt noch stabil zu sein. Und die ist bei 1,44 Sonnenmassen. Also weiße Zwerge haben nicht besonders viel Masse. Ich meine, unsere Sonne ist ja auch kein besonders großer Stern. Und der Radius von einem weißen Zwerg, der hängt eben vor allem von der Masse ab. Je mehr Masse, desto kleiner ist tatsächlich der Radius, weil dann die Eigengravitation das dann weiter zusammenzieht. Und wenn man das jetzt ausrechnen würde für unser Mond, der hat einen Radius von ungefähr 1700 Kilometern. Wenn wir jetzt ausrechnen würden, wie viel Masse ein weißer Stern mit diesem Mondradius hat, dann käme raus, das sind ungefähr 40 Sonnenmassen. Also deutlich über diesem Limit, was eigentlich gehen würde. Und natürlich nicht nur das. Mal angenommen, du fliegst dann auch so in die Nähe von dem weißen Zwerg, kannst halt auch nicht so reingucken und sagen, wow, ein weißer Zwerg, sondern du wärst halt auch einfach direkt weg und erblindet und so weiter und so weiter. Also das würde auf jeden Fall nicht gehen. Und das hat auch so wieder so eine Sache, wo die sagen, ja, okay, wir brauchen halt jetzt irgendwie so eine Energiequelle, lass doch mal einen weißen Zwerg nehmen. Aber Physik sagt nein. Also nicht in dieser Form auf jeden Fall, so könnte das nicht funktionieren. Was dann ja noch dazu kommt, ist, dass der Mond in dem Fall ja auch einfach 40 Sonnenmassen hätte. Also wenn das so wäre, also mal angenommen, das ginge mit dem weißen Zwerg, ne, und es gäbe dieses Masselimit nicht, dann wäre ja auch das Sonnensystem ganz anders. Also alle Himmelskörper würden sich ganz anders bewegen, wenn der Mond auf einmal 40 mal so schwer wäre wie die Sonne.
Aber das wäre mal cool, das auszuprobieren. Es gibt doch diese Universe Sandbox und so, diese Simulationsprogramme.
Ja,
das hast du doch, Anne, oder?
Ja. Oh, das habe ich schon richtig lange nicht mehr benutzt.
Hau doch da mal 40 Sonnenmassen in den Mond und guck mal, was dann passiert. Das wäre doch funny.
Also ich kann schon mal prognostizieren, was dann passiert, denn die Erde wäre sofort weg. Also die würde sofort angezogen werden.
Kannst du da eine Animation draus machen? Können wir die zu Instagram packen? Das wäre übelst witzig.
Ja, lass das mal ausprobieren. Ja, gute Idee auf jeden Fall.
Aber ich finde diese Entscheidung so spannend. Also da müsste man jetzt noch ein bisschen mehr Ahnung von, so wie schreibt man ein Drehbuch, ne? Und generell so vom Filmemachen haben. Weil du könntest ja auch einfach sagen, okay, der Mond ist hohl und der hat einen übelst krassen Antrieb. So, also du musst diese Energiequelle ja nicht als weißen Zwerg bezeichnen.
Nee,
was bringt dich zu dieser Entscheidung? So, weil dein Publikum, das diesen Film guckt, das ist ja in beiden Richtungen dumm. Und das meine ich jetzt gar nicht abwertend. Ich sage damit einfach nur, die kennen die Fakten wahrscheinlich nicht. Also dem Publikum ist wahrscheinlich auch nicht, sind die Eigenschaften eines weißen Zwerges nicht geläufig, wenn sie überhaupt den Begriff kennen. Also du droppst einen wissenschaftlichen Begriff, der, weißt du, den es halt irgendwie gibt. So, kannst sagen, vielleicht haben die das schon mal gehört. Aber da kann ja trotzdem niemand was mit anfangen. Du könntest auch sagen, das ist ein Puplax-Generator. So, und dann hättest du denselben Effekt, weißt du?
Also, naja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Leute so einen Film gucken und denken sich, okay, ja, weißer Zwerg und hier und dies und das, das klingt irgendwie alles plausibel, dann bleiben die da vielleicht schon mehr drauf hängen. Ich kann mir das schon vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass aus solchen Filmen dann auch solche Verschwörungstheorien werden. Dass Leute echt denken, ja krass, der Mond ist hohl, das habe ich ja schon mal gehört, ne? Vielleicht ist ja wirklich ein weißer Zwerg drin, vielleicht sind da Echsenmenschen drin.
In der sehr guten Doku Moonfall habe ich das schon mal gehört.
Ja, ey, wirklich, wirklich, aber so läuft es ja, ne? Irgendwo wird mal so ein Fact gedroppt und dann sagen Leute, ey krass, ja, da in jeder Fiktion steckt ja auch ein bisschen Wahrheit und dann wird da draus so eine abgefahrene Theorie. Und ich glaube, wenn du da einfach so ein paar Begriffe mit reinstreust, das wirkt dann noch ein bisschen überzeugender. Es gibt da tatsächlich einen Effekt, das heißt der CSI-Effekt. Habt ihr von dem schon mal gehört?
Nee.
In der Rechtswissenschaft ist das tatsächlich ein Begriff, weil in den USA laufen diese Gerichtsverfahren ja über mit so Geschworenen und so. Und in Mitte der 90er ist dieses CSI aufgekommen, wo halt Forensik übelst der Shit ist, ne? So, wo du quasi so forensische Untersuchungen innerhalb kürzester Zeit machst und das sind todsichere Beweise für oder gegen ein Verbrechen. Und jetzt haben die Geschworenen in den USA, nachdem CSI rausgekommen ist, viel mehr Wert auf diese forensischen Beweise gelegt. Das heißt, wenn die forensischen Beweise entlastend waren, haben die tendenziell Leute freigesprochen. Wow. Also da hatte die Serie einen Einfluss auf die Entscheidung der Geschworenen.
Okay,
krass.
Die haben sich davon beeinflussen lassen. Ja, ist ein Ding.
Okay, ich habe gerade gedacht, wie komme ich jetzt elegant zum Moonfall zurück?
Nur mit einem harter Bruch.
Wir sind ganz schön abgedriftet im wahrsten Sinne des Wortes, weil, genau, keine Ahnung. Wie der Mond, der abdriftet bei Moonfall. Yay, und wir sind back mit noch einem kleinen Name-Dropping, was ich hier mal betonen möchte, was auch, das wird auch so ganz beiläufig im Film irgendwie gesagt, dann denken sie sich so, ja, okay, wie machen wir es? Also wir müssen jetzt ja irgendwie zum Mond, aber irgendwie haben wir kein Raumschiff, oh no, oh no, oh no. Und dann sagt die Chefin der NASA, sagt dann auf einmal so, ja, aber hä, wir sind doch hier in L.A. und in L.A. hier im Museum steht doch das Space Shuttle. Kein Problem, lass doch einfach mit dem Space Shuttle was hier im Museum steht, losfliegen. Und funny, weil ich stand da auch, also ich war schon mal da in dem California Science Center, wo die Endeavour ist, es nämlich das Space Shuttle, was da steht. Und das nehmen sie dann tatsächlich auch im Film und wollen dann damit zum Mond fliegen. Grundsätzlich sind die Space Shuttle, die fliegen ja seit 2011 nicht mehr. Alle drei, die es noch gibt, stehen im Museum, beziehungsweise alle vier. Also es gibt noch einen, so einen Prototypen, der in New York steht, die Enterprise. Die sind auch jetzt nicht intakt, ne? Also man könnte die jetzt nicht rausrollen und dann geht's direkt los. Da sind zum Beispiel auch die Triebwerke ausgebaut. Und die Triebwerke, die werden jetzt gerade auch noch mal benutzt für eben dieses SLS, diese Mondrakete, die die NASA jetzt neu gebaut hat halt für den Mond.
Echt,
also ja, die das war irgendwie so eine Bedingung, also dass sie halt so Teile vom Space Shuttle da wiederverwenden können und dass zum Beispiel die Triebwerke, die im Museum halt ausgebaut sind. Das wissen die in Anführungszeichen im Film sogar, also das sagen die auch. Die sagen, hey, wir müssen jetzt hier noch die Triebwerke wieder einbauen. Und dann gibt's ja auch noch hier dieses, scheiße, wir müssen jetzt irgendwie ganz schnell los. Aber wir haben erst 2 von 3 Triebwerken eingebaut. Ist das okay für dich? Fragt sie so den Pilot, dann ist es okay, können wir trotzdem los? Und er so, ja, na gut, dann ist immer nichts anderes übrig. Ja, ich mach's kurz, ne? Also es ist jetzt nicht so easy, das Space Shuttle da aus dem Museum zu ziehen und dann damit zu starten, weil ja auch einfach diese ganzen Abläufe existieren ja nicht mehr, diese ganzen Teile auch, ne? Also das Space Shuttle fliegt ja nicht alleine, das muss dann ja an diesen externen Tank, da müssen da diese Booster nebendran. In diesem California Science Center, da gibt's tatsächlich auch noch so einen Tank von einer Special Mission, die nie geflogen ist. Also einen von diesen Tanks gibt's tatsächlich noch. Die könnten die da benutzen. Aber dann halt die Booster und dann alle Abläufe, wie das da aufs Launchpad gebaut wird und so weiter. Also das ist ja schon nicht ohne. Was das Space Shuttle da vor allem auch nicht hat, sind die Hitzeschutzkacheln. Also die müssten wahrscheinlich nochmal ausgetauscht werden, wenn denen egal ist, ob sie wieder zurückkommen oder nicht. Vielleicht nicht. Dann kann man vielleicht auch so losfliegen. Am Ende, ich spoiler jetzt auch, das Special geht ja auch kaputt, also scheiß auf die Hitzeschutzkacheln, die es da irgendwie nicht mehr gibt. Auch egal, wenn die nicht funktionieren. Und nochmal zu dieser Sache mit den 2 statt 3 Triebwerken, wofür diese Triebwerke von Special ja eigentlich da sind, ist dafür zu sorgen, dass dieses ganze Konstrukt mit diesem externen Tank nicht umkippt, weil es natürlich total viel Übergewicht auf eine Seite hat, wenn das Special da so aus und dran hängt. Also generell war ja dieses, deswegen gibt's das ja jetzt auch nicht mehr. Das war ja nicht so eine perfekte Geschichte mit dem Space Shuttle, wie das designt war und mit dem externen Tank. Also das war meistens dazu da und ja, wahrscheinlich wäre es einfach total schief losgeflogen, wenn man so damit gestartet wäre. Ich kann ja noch eine Sache sagen, die auf jeden Fall auch totaler Bullshit wäre, und zwar, dass halt ständig irgendwelche Sachen wegfliegen von der Erde. Also das wäre nicht so, weil wenn der Mond näher kommt, dann ist ja vielleicht, wird durch die Gravitation vom Mond vielleicht ein bisschen Gravitation von der Erde so aufgehoben, aber es ist ja niemals mehr Gravitation in Richtung Mond. Also es ist ja niemals so, dass auf einmal alle so wegfliegen und Richtung Mond fliegen.
Stimmt, da fliegen so Sachen nach oben, ne?
Ja,
und das Wasser
die ganze
geht auch
Zeit
so nach
Bäume
oben.
Auch und so.
Ey, das ist aber, das bringt mich auf eine gute Idee für Prüfungsfragen jetzt.
Ja?
Moonfall wird auf jeden Fall Prüfungsthema.
Okay, gut.
Ja, mach mal. Also es gibt auf jeden Fall einiges her. Ja, okay, ich gebe zu, ich habe mich auf ein paar Kleinigkeiten fokussiert und natürlich, also es gibt noch so viel mehr Sachen, die da passieren, also auch ja, auch nachher diese ganze Backstory mit dieser Alien-Zivilisation, die das Leben auf der Erde gepflanzt hat, das wird dann ja am Ende auch noch sehr abstrus. Am Ende geht es ja auch noch um KI. Also es ist ja am Ende eine KI, die quasi alles zerstört. Also ja, Moonfall ist irgendwie großer dramatischer Film. Es passiert irre viel. Ja, ich kann nicht sagen, dass ich den empfehlen kann. Ich fand es ganz lustig, den zu gucken, aber eher, wenn man so einen Trash-Filmabend machen möchte.
Als wir die Umfrage gemacht haben an euch als Community, was für euch ein absolut beschissener Film ist, den wir unbedingt hier ins Ranking mit reinnehmen sollen, dann kam eine Nachricht so nach 5 Minuten rein und in dieser Nachricht stand Lucy. Und das ist witzig, weil ich hatte mir schon vorher, also am Tag vorher überlegt, über Lucy sprechen zu wollen. Und das war einfach nochmal so eine richtig befriedigende Bestätigung, dass auch ihr diesen Film als eine absolute Katastrophe empfindet. So, wenn ihr jetzt aber noch gar nicht so viel Hass auf Lucy habt, weil ihr ihn noch gar nicht kennt, dann gibt es auch für euch hier für diesen Film noch eine kleine Zusammenfassung. Lucy ist ein actiongeladener französischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2014, geschrieben und gedreht von Regisseur Luc Besson. Hauptdarstellerin Scarlett Johansson spielt darin eine junge Frau, die gegen ihren Willen als Kurierin einer neuen Superdroge eingesetzt wird. Als eines der Drogenpäckchen in ihrem Körper aufplatzt, sorgt der fiktive Wirkstoff CPH4 dafür, dass ihr Gehirn auf einmal extreme Leistungsfähigkeit zeigt, weil die Droge bislang ungenutzte Hirnaktivitäten freischaltet. Lucy entwickelt dadurch außergewöhnliche Fähigkeiten. Ihr Denken wird schneller, ihr Gedächtnis wird perfekt und schließlich kann sie sogar physische und technische Systeme beeinflussen. Dabei eignet sie sich sämtliches Wissen über das Leben und das Universum an und befeuert mit jedem neuen Leistungsschub eine körperliche Transformation, die sie immer weiter von ihrer menschlichen Identität entfernt, bis sie am Ende eine komplett neue, höhere Existenzform erreicht. Der effektgeladene Film beschäftigt sich mit dem Gedanken, welches verborgene Potenzial in uns allen schlummert und stellt moralisch die Frage, wie wir es am Ende einsetzen würden. Die Grundaussage des Films ist ja, dass wir Menschen nur 10% unserer, im Film wird es zerebrale Kapazität genannt, nutzen. Also nur 1/10 unseres Gehirns ist aktiv in Verwendung. Und das ist witzigerweise ein, wie sagt man, so eine urbane Legende oder so eine wissenschaftliche Legende. Also das hält, sich, hartnäckig. Und das ist aber natürlich kompletter Bullshit. Ja, also der amerikanische Neurologe Barry Gordon sagt, im Tagesverlauf nutzen wir nahezu jeden Bereich unseres Gehirns und fast das gesamte Gehirn ist permanent aktiv, auch im Schlaf. Und es ergibt ja evolutionär auch überhaupt keinen Sinn, ein Organ zu entwickeln, das mit unter 20% der Gesamtenergie des Körpers verbraucht, bei 2% Körpermasse. Ja, das ist sehr klein im Vergleich zum Körper, aber verbraucht extrem viel Energie, wenn du das nicht komplett nutzen würdest. Also du hättest einen sehr hohen evolutionären Selektionsdruck, diese Energieverschwendung loszuwerden, weil du hast ja bei einer Geburt auch ein extrem großes Risiko. Heutzutage nicht mehr, aber früher hatten Frauen, die ein Kind geboren haben, natürlich ein extrem hohes Risiko zu sterben. Also der evolutionäre Druck, das zuzulassen, der kann nur da sein, wenn es Sinn ergibt, dass dieser große Schädel mit dem großen Gehirn dann irgendeine wichtige Funktion erfüllt und das ganze System sich als sinnvoll erweist.
Frag mich, ob sich das so hartnäckig hält, weil so viele Leute halt das Gefühl haben, sie underperformen ständig und dann ist das so die kleine Ausrede dafür.
Ja, ja.
Also,
ja,
dass
ja.
man halt irgendwie sich selber das so schönreden will, dass man gerade einen schlechten Tag hatte.
Und das ist jetzt auch keine irgendwie logische evolutionäre Theorie, sondern man hat das natürlich auch untersucht. Also man hat Hirnscans gemacht, die eben zeigen, dass alle Hirnareale ständig aktiv sind, eben auch im Schlaf. Und dass du eben zwar eine funktionelle Spezialisierung hast, ne, das Gehirn hat verschiedene Bereiche für verschiedene Funktionen, aber man hat bislang keine funktionslosen Regionen gefunden. Und das siehst du natürlich auch, wenn du jetzt Menschen hast, die Hirnschäden haben aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit. Das führt immer zu Funktionsverlusten. Ja? Also selbst kleine Schäden am Gehirn zeigen sich sehr häufig in direkten Einschränkungen. Ja? Du kannst dann gewisse Sachen nicht mehr machen. Und wenn du eben jetzt nur 10% nutzen würdest, dann wäre das ja höchstwahrscheinlich egal. Was ich richtig dumm an dem Film finde, ist, dass er eben keine Minute auslässt, ohne irgend so einen wissenschaftlichen Fakt zu droppen, der dann aber entweder falsch ist oder zu nichts führt am Ende. Also es geht damit los. Es ist wirklich einer der ersten Sätze des Films. Vor 1 Milliarde Jahre wurde uns das Leben geschenkt. Und da frage ich mich schon mal, was soll das heißen? Also zelluläres Leben hat vor ungefähr 3,5 bis 4 Milliarden Jahren angefangen. Du könntest vielleicht sagen, okay, so die ersten mehrzelligen Organismen, so auf Dezimeter-Skala, so, die hast du so vor 1,5 Milliarden Jahren gehabt. Aber das ist so ein ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. So, was meinen Sie damit?
Naja, die Aliens von Moonfall, die haben ja dann das Leben hier geseedet und uns geschenkt. Ist ja klar.
Ja, so also. Vielleicht. Und das ist wirklich der erste Satz des Films. Und da denke ich mir so, hä, aber was meint ihr damit? So, und dann knüpfen sie auch Leben an Nervenzellen. Ja, also dann hast du ja Morgan Freeman, der da quasi der Professor ist, der sich eben mit dieser Hirnkapazitätsforschung beschäftigt. Und er sagt, ein Neuron und sie leben, 2 Neuronen und sie bewegen sich. Was ja auch schon mal Quatsch ist, weil Leben ist ja nicht durch Nervenzellen definiert. Also Bakterien sind eine Zelle, und es ist keine Nervenzelle und es ist trotzdem Leben.
Und es bewegt sich.
Aber es gibt ja eh keine richtige Definition von Leben. Das finde ich auch immer wieder interessant, aber es gibt einfach keine klare wissenschaftliche Definition, was
ja,
Leben ist.
Ja, aber du hast ja
diese
zumindest
Biomarker,
diese,
aber
ja, du hast ja diese Kategorien, ne? Also
ja, genau.
Nährstoffaufnahme, Weitergabe der Erbinformation und so weiter. Ja, also du hast zumindest schon so ein paar Marker, wo du sagen kannst, da kann man einen engeren Definitionsrahmen schaffen. Aber das, was er hier meint, ist ja, Leben entsteht durch sowas wie Bewusstsein oder Intelligenz und verknüpft das eben ganz hart mit diesen Neuronen. Was sie dann auch gleich noch machen, ist, das mit einem Delfin zu vergleichen und zu sagen, oh, Delfine sind so viel besser als wir, denn die nutzen ja 20% ihrer zerebralen Kapazität. Auch das ist Bullshit. Jedes Lebewesen hat ein Gehirn oder ein Nervensystem, was auf ihren speziellen Nutzen angepasst ist oder auf ihren Bedarf. So, dann geht's weiter. Dann sagen sie, okay, es gibt diese Droge CPH4, ja, CPH4, und es wird erklärt, Schwangere produzieren das in der 6. Schwangerschaftswoche und diese Substanz versorgt das Baby mit allem, was wichtig ist, ja. Und das ist aber nicht so. Also CPH4 existiert in der Realität nicht. Das ist weder eine bekannte Droge, noch ist das ein Medikament, noch ist das ein Neurotransmitter oder ein Hormon. Das ist also einfach komplett ausgedacht. Es gibt natürlich wichtige Hormone, die innerhalb der Schwangerschaft dafür zuständig sind, dass sich gewisse Sachen bei einem Baby ausbilden, aber die heißen weder so, noch haben sie diese allumfassende Funktion, die da beschrieben wird. Ja? Also es gibt nicht diesen einen Wunderstoff, der das Baby zu dem macht, was es am Ende ist.
Auch schon wieder so geil, wie die selbst in so einem Film versuchen, so Drogen zu legitimieren, indem man halt sagt, ja, aber das ist ja was man auch natürlich produzieren könnte. Und wieso nehmen wir das einfach nicht immer? Weil ist doch nichts dabei. Drogen ist doch okay, ist doch ganz natürlich.
Auf jeden Fall. Ich meine, man kann natürlich sagen, und das stimmt ja, also Drogen können bewusstseinserweiternd sein. Und auch wenn du jetzt so Medikamente hast wie Ritalin, die bei Menschen mit ADHS zum Beispiel zu einer Verbesserung dieser gestörten Aufmerksamkeitsfähigkeit führen, dann hast du ja schon Substanzen, die dein Denken enhancen können, verbessern können, ja, verbesserte Konzentration, gesteigerte Aufmerksamkeit und so weiter, leistungsfähig und so. Aber das ist natürlich immer nur temporär begrenzt und in einem viel, viel, viel kleineren Effektbereich. Ne? Also das, was wir da sehen, das ist ja unfassbar. Ich komme gleich noch dazu, was Scarlett Johansson dann im Laufe des Films alles können soll. Ich habe aber vorher noch mal geguckt, ob man jetzt vielleicht doch noch so eine Verbindung hat zu Menschen, die, naja, mehr Hirnkapazität nutzen oder zumindest irgendwie anders denken oder besser denken als der Normalo-Mensch. Fallen euch da Menschen ein, wo ihr sagt, okay, die haben vielleicht sowas wie Scarlett Johansson im Film, also so eine krasse Gehirnaktivität und können dadurch Dinge, die wir nicht können?
Na, es gibt auch diese Savants, die so
ja,
super abgefahrene Sachen super schnell lernen, die mit 2 Augen parallel 2 Seiten eines Buchs lesen. Oder es gibt diesen einen Typen, der ist mal mit einem Baseball am Kopf getroffen worden und seitdem hat er so ein super abgefahrenes fotografisches Gedächtnis und zeichnet Städte auf das Fenster genau. Auf so einem riesen Panorama-Leinwand zeichnet er das. Das ist mega abgefahren.
Ja.
Aber es gibt ja eh so interessante Sachen. Also jetzt gerade, was du sagst, so infolge von einer Verletzung oder einem Unfall oder so, gab es doch auch mal so einen Fall, wo jemand dann die ganze Zeit dann hinterher so einen asiatischen Akzent hatte und das nicht mehr wegging.
Okay.
Oder auf einmal so Klavier spielen konnte oder so. Ich guck das nochmal nach, ne? Aber habe ich jetzt so nur aus meiner Erinnerung. Aber ja, es gibt ja auch dieses Phänomen, dass man sich an alles erinnern kann. Dass man also nichts vergisst quasi.
Ja, und da kommen wir wieder im Bereich rein von, das hält sich hartnäckig und was stimmt wirklich. Also das Gehirn selektiert natürlich extrem, auch bei dem, was wir quasi im Gedächtnis abspeichern. Das heißt, diese Idee, dass alles, was wir sehen und aufnehmen, gespeichert wird und abrufbar ist, das stimmt so nicht.
Das ist ja auch in der Strafverfolgung ein großes Problem, ne, mit Augenzeugen. Also, dass man denen ja auch nicht trauen kann, in Anführungszeichen. Einfach, weil man gerade, wenn so was Krasses passiert, man in so einen Schockmodus geht und sich dann explizit nicht mehr so ganz genau erinnern kann, was eigentlich wirklich passiert ist.
Das ist auch so dieses fotografische Gedächtnis. So wie ich das jetzt recherchiert und gelesen habe, gibt es kein fotografisches Gedächtnis. Es gibt Menschen, die sich das irgendwie gut herleiten können. Aber diese Idee von, du machst eine Fotografie und kannst dann quasi Zeile für Zeile mitlesen, das gibt es so nicht. Was diese Savants allerdings können, und im Deutschen sagt man ja Inselbegabung dazu, das ist natürlich trotzdem total krass, ne? Also der Typ mit dem Baseball, den du meintest, Henry, das ist Orlando Cyrell. Der hat durch diesen Schlag da quasi ein kalendarisches Gedächtnis bekommen. Der kann sich also seitdem extrem gut merken, was an welchem Tag passiert ist und das wirklich bis aufs kleinste Detail genau wiedergeben. Und der Typ mit dem Wandgemälde, das ist aber ein anderer, das ist Stephen Wiltshire. Und der wurde dann ein paar Mal so prominent begleitet. Das war auch damals so bei Pro7, hat man das gesehen. Also die haben dann den in so einen Hubschrauber gepackt, sind mit dem dann so Skylines abgeflogen, zum Beispiel New York oder Hongkong, und haben ihn dann gebeten, auf so einer großen Panoramaleinwand, also diese Skyline nochmal aufzuzeichnen. Und das hat er aus dem Gedächtnis heraus halt wirklich relativ genau nachgezeichnet. Auch nicht perfekt, also er fügt hier und da dann Dinge dazu oder lässt Sachen aus. Aber das ist auf jeden Fall schon eine herausragende Begabung.
Krass.
So bezogen auf den Film heißt das jetzt aber natürlich nicht, dass Savants irgendwie mehr Hirnkapazität haben oder da mehr Leistung dahinter steckt. Das Gehirn von solchen Menschen funktioniert einfach anders. Im Film wird auf jeden Fall jetzt sehr viel erzählt, was mit der Freischaltung von mehr Prozent Gehirnleistung dann alles möglich ist. Also, die kann dann plötzlich aus dem Taxi heraus einer Frau beim Telefonieren zuhören. Sie kann auch plötzlich, was auch überhaupt keinen Sinn ergibt, chinesische Schriftzeichen erkennen. Also die werden vor ihrem Auge automatisch übersetzt. Sie ist ja in Taiwan und läuft dann in die Notaufnahme und kann dann plötzlich erkennen, was das chinesische Schriftzeichen bedeutet.
Ey, aber ganz geil, ey, so eingebautes Google Translate.
Ja, es wäre natürlich super cool.
Aber das suggeriert ja, dass in unserem Gehirn eigentlich alle Sprachen gespeichert sind, wie sie so noch nicht abrufen können. Ja. Ja, okay.
Exakt, und das ist halt auch ganz großer Quatsch. Also du hast auch viele Szenen, wo sie dann vorm Computer sitzt und so Tabs und Fenster im Millisekundentakt aufgehen, ja, wo du erstmal sagen musst, kein Computer arbeitet so. Also wenn ich ein Programm öffne, dauert das eine Sekunde oder zwei, bis es offen ist. Da kann ich noch so schnell denken, denn mein Computer wird ja dadurch nicht schneller. Und dieses Reinballern von Informationen, ja, also die Idee des Films ist, dass sie sich einfach in sehr kurzer Zeit sehr viel Wissen aneignen kann. Bei dieser Krankenhausszene noch nicht, weil da hat sie das noch nicht gemacht. Also das ist kompletter Bullshit. Aber später siehst du sie dann, wie sie vorm Rechner sitzt und halt diese Informationen auf sie einballert und sie dadurch übelst schnell lernt. Aber hier ergibt das einfach gar keinen Sinn. Also nur weil du die Dinge schnell und intensiv anguckst, lernst du nicht besser. Also Lernen braucht Zeit, um diese dauerhaften Verknüpfungen im Hirn herzustellen. Und das hilft halt nicht, wenn du dir einfach sehr viele Informationen in sehr kurzer Zeit gibst. Dadurch wird dieser Lernprozess nicht schneller. Naja, das funktioniert also so nicht. Und es gibt mehrere Szenen, wo Zeit der limitierende Faktor ist. Also sie hat ja dann quasi Zugang zu ihren Körperfunktionen, wird am Anfang des Films erwähnt. Und sie sagt, meine Zellen reproduzieren sich mit enormer Geschwindigkeit, mehrere Millionen pro Sekunde. Und das ist richtig, aber eben nicht aus den Gründen, die der Film uns vorgaukeln möchte. Also es hat nichts damit zu tun, dass sie ihre Zellteilung jetzt irgendwie krass beschleunigen kann, sondern das hat einfach mit der generellen enormen Anzahl an Körperzellen zu tun, die wir haben. Also Schätzungen kommen da auf 30 Billionen Zellen. Und das heißt, pro Sekunde passieren da schon im ganz normalen Tagesgeschäft, sag ich mal, super viele Teilungen. Es gibt ein Paper von 2021, da haben sich das zwei israelische Biologen mal genauer angeschaut und die haben errechnet, dass pro Sekunde fast 4 Millionen Zellen entstehen. 86% davon sind rote Blutkörperchen. Und das heißt also, es ist ziemlich beeindruckend, aber wenn Lucy sagt, meine Zellen reproduzieren sich mit enormer Geschwindigkeit, dann ist das halt nichts Besonderes.
Ja, aber da kann ich auch sagen, meine auch.
Ja, genau, ganz genau. Exakt.
Ja.
Es wird auf jeden Fall dann am Ende noch völlig fantastisch. Also sie bekommt dann auch telekinetische Fähigkeiten. Ne? Sie kann plötzlich Menschen schweben lassen. Sie kann die Hände an den Kopf einer Person legen und die Gedanken auslesen. Irgendwie überwindet sie dann quasi auch die Grenzen von Raum und Zeit. Einfach nur, weil ihr Gehirn übelst krasse Fähigkeiten hat.
Also von dem, was du jetzt schon alles erzählt hast, habe ich das Gefühl, der Film geht 20 Stunden.
Ja, also der nimmt ja wirklich alles mit. Das
kommt mir sehr viel vor, was Lucy alles macht.
Supergeil.
So, jetzt kann man natürlich sagen, das ist mit Absicht so. Und Luc Besson, der hat ja das fünfte Element gemacht, der hat auch Leon der Profi gemacht. Ne? Also der hat ja wirklich fantastische Filme gemacht. Und der wusste das auch vorher. Also er hat in einem Interview mit Wired gesagt, mir war das klar, dass dieser 10%-Mythos, dass das falsch ist. Er hat aber gesagt, das ist eine interessante Geschichte. Was mich dann aber daran stört, ist, dass es eben in sich auch nicht funktioniert. Also erstmal hat er gesagt, er war total fasziniert von Neurowissenschaften. Also er hat gesagt, es hat 9 Jahre gedauert, bis dieser Film entstanden ist. Und er hat da übelst viele Interviews mit Neurowissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geführt. Und da denke ich mir so, also wo ist dieses Wissen hin? Warum sehe ich das? Warum sehe ich diese Interviews nicht im Film? Warum machst du dann so viel Bullshit da rein?
Wir merken, du bist wütend.
Also für alle da draußen, Lucy, absolute Nicht-Empfehlung. Schaut ihn euch nicht an. Da gibt es sicherlich bessere.
Wir hatten ja schon in unserer Alien-Folge über das Alien-Franchise geredet. Und da kam das ja relativ gut weg, ne? So diese, gerade diese alten Alien-Filme, Alien 1, Aliens und ich würde auch sagen Alien 3, ziemlich cool. Alien Romulus hat uns auch gut gefallen. Aber alles, was danach kam, furchtbar. Letztes Jahr war dann der Gipfel des Ganzen, aus meiner Sicht, Alien Earth. Für alle, die das nicht gesehen haben, gibt's hier erstmal eine kurze Zusammenfassung.
Alien Earth ist eine Serie aus dem Jahr 2025 und bringt das ikonische Sci-Fi-Horror-Franchise zum ersten Mal in voller Länge auf die Erde. Sie spielt im Jahr 2120, kurz vor der Handlung des ersten Alien-Films, und erzählt die Geschichte des jungen, hochbegabten Billionärs Boy Cavalier, der in Hightech-Laboren auf einer abgelegenen Insel an Mensch-Maschine-Hybriden experimentiert. Als eines Tages ein Raumschiff mit bislang unerforschten außerirdischen Spezies in der Nähe abstürzt, reißt er sich die hochgefährlichen Organismen unter den Nagel, um auch sie zu erforschen. Das Vorhaben geht allerdings nicht lange gut, denn sowohl seine Hybridmenschen als auch die Aliens richten sich schon nach kurzer Zeit in katastrophalem Ausmaß gegen ihn. Die Serie zeigt dramatisch und sehr explizit, was passiert, wenn menschliche Hybris, Konzerninteressen und fortschrittliche Technologie auf eine vollkommen fremde, unkontrollierbare Bedrohung treffen.
Was mich da vor allen Dingen aufregt, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ist das Verhalten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Also es ging schon bei Prometheus los, die kommen auf einen fremden Planeten, der Raumanzug zeigt zwar an, ey, cool, Atmosphäre, kannst du atmen. Und das Erste, was die machen, ist, die Helme abnehmen. Ne, quasi die erste Schutzschicht, die du hast, dass du nicht irgendwelchen Scheiß einatmest, nehmen die erstmal ab. Und gestern Abend kam Alien Covenant. Das ist auch so ein furchtbarer Film, wo auch genau das passiert. Ne? Die kommen da an und erstmal keine Schutzausrüstung und werden natürlich mit irgendwas infiziert. Und bei Alien Earth ist es so, dass die Serie, finde ich, sowieso furchtbar beschissen geschrieben ist. Aber und das regt mich am meisten auf. In Folge 5 sitzt die Wissenschaftlerin Dr. Shibuzo, immerhin hat sie einen Doktortitel, im Labor. Dieses Labor ist voll mit Killerorganismen, die die überall im Universum gesammelt haben.
So. Na klar.
Es ist hochgefährlich. Und was macht sie? Sie isst, sie trinkt, sie lässt alles offen stehen und liegen und natürlich büchst irgend so ein scheiß Alien aus und macht was in ihr Getränk. So, und Okay, alles klar. Sie wird infiziert, es passieren dann furchtbare Sachen und so. Aber wenn du einen Doktor in einem Fach hast, wo du mit Lebewesen und irgendwas Biologischem zu tun hast, ja, dann ist die Regel Nummer eins, halte das Essen und das Trinken so weit wie möglich vom Labor fern. Und das gilt nicht nur in Laboren mit irgendwelchen biologischen Proben oder so, sondern...
Man darf in gar keinem Labor essen und trinken. Was ist das?
Genau. Also das, die erste Regel bei uns im Physikpraktikum ist, im Labor nicht essen und trinken. Und der Grund, man könnte einmal sagen, verschmutz die Geräte nicht. Ja, richtig, weil wenn du mit deinen Fingern da irgendwie am Brot rummachst und dann fässt du irgendwas an, schmierst du natürlich alles voll. Aber das geht natürlich ratzfatz, dass du irgendwas Gefährliches in deinen Nahrungsmitteln hast. Ja, das kann harmlos sein. Aber es können halt auch irgendwelche giftigen Sachen ins Getränk kommen oder sowas. Und am Institut, wo ich früher gearbeitet habe, da waren ja die Beschleunigerlabore. Und Anna hat ja auch mal an einem Beschleuniger gearbeitet, ne?
Ja.
Da werden Sachen ionisiert. Da gibt es also Ionenquellen, wo du irgendwelches Zeug reinmachst, was dann ionisiert wird und dann bestimmtes chemisches Element irgendwie beschleunigt wird. So. Und diese Materialien, die sind teilweise harmlos, aber auch teilweise ist da echt giftiges Zeug dabei. Also da hat man auch ständig Gummihandschuhe an, wenn du irgendwas anfasst und so. Und lustige Geschichte, ich habe an der Uni damals den Radioaktivitätsversuch.
Was hast du angefasst,
Henry? Ich habe nichts angefasst, aber es geht darum, wie sozusagen, wenn die Leute im Labor nicht essen und nicht trinken dürfen, dann suchen die sich halt was anderes. Ne? Ich habe den Radioaktivitätsversuch im Grundpraktikum betreut. Also da haben Studierende das Zerfallsgesetz nachgemessen und so ein bisschen Statistik, tralala. Und die mussten aus so einer radioaktiven Probe mit einer Flüssigkeit Barium-137 rauslösen. Und das hat man dann vor so einen Geigerzähler gehalten und die Aktivität über die Zeit gemessen, dass du halt siehst, okay, wie nimmt die Aktivität ab? Und das hat am Anfang halt auch ordentlich gerattert, ne? Also wenn du das Zeug da vor diesen Geigerzähler stellst, dann geht es schon ziemlich ab und das hat eine Halbwertszeit von 2 oder 3 Minuten gehabt oder sowas. Und jedenfalls sind wir da am Semesteranfang speziell bei diesem Versuch immer gebrieft worden, zu sagen, dass sie diese Lösung nicht trinken sollen.
Und du dachtest es schon, Alter, warum muss man das sagen?
Richtig. Ich hab dann gefragt, ich so, ey, Entschuldigung, aber wer kommt auf die Idee, diese radioaktive Schlacke zu saufen? Und daraufhin haben die mir gesagt, ja, das ist schon mehr als einmal vorgekommen.
Oh nee, Leute.
Was?
Das ist ja jetzt fast noch dümmer als die Leute im Film.
Aber denkst du aus Dummheit oder als Mutprobe?
Oh ja, vielleicht eher, weil das kann ja eigentlich nicht sein aus Dummheit. Also.
Die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh krass, ey, pass auf, wir haben jetzt hier, das sah ja halt auch so aus wie so ein kleiner Shot, ne? Das war halt so ein bisschen Zeug in so einem Glas drin. Und wahrscheinlich haben die sich gedacht, okay, pass auf, wir sind jetzt hier mit dem Experiment fertig. 10er, wenn du es trinkst.
Ja, ach nee.
Scheiße.
Also was man daraus lernt, auch den Laborbedarf, nicht essen und trinken. Ja, und natürlich neben der Gefahr, die für die Leute ausgeht, ist natürlich, was ich schon so ein bisschen angerissen habe, das ruiniert natürlich unter Umständen auch dein ganzes Experiment. Ne? Ich habe mal von der Geschichte gehört, dass ein Techniker am CERN bei der Wartung so ein Brötchen ins Beschleunigerrohr hat fallen lassen. So, und dann haben die ewig gebraucht, um das rauszufinden. Habe ich jetzt in der Recherche mitgekriegt, Es stimmt nicht.
Okay.
Also ist nicht passiert, ist eine Urban Legend. Aber fände ich schon geil. weil dort an solchen großen Laboren, ne, also ich meine, wenn du jetzt in dieses Strahlrohr von diesem LHC irgendwas reinfallen lässt, ne, das dauert ja Wochen, um das wieder zu evakuieren, ne, dass du da wieder dieses Hochvakuum reinkriegst. Also da sind die Regeln wirklich knallhart und die werden da auch richtig krass durchgesetzt. Was aber mal passiert ist, und das ist eigentlich ganz schön süß, 2009 hat ein Vogel ein Stück Brot über eine elektrische Anlage fallen lassen am CERN, hat da einen Kurzschluss ausgelöst und deswegen war das Kühlsystem gestört.
Süß.
Also dieser Vogel hat ein Stück Brot geklaut und hat damit den LHC lahmgelegt. Und da habe ich mich gefragt, ja klar, ein Vogel, Tiere haben natürlich im Labor auch nichts zu suchen, aber und jetzt bin ich da auch auf eine unfassbare Geschichte gestoßen. Das Fermilab, Ende der 1960er Jahre, die hatten ein Problem in ihrem Beschleuniger, weil da die Teilchen keine Runde gedreht haben. Die sind halt irgendwo zwischendrin hängen geblieben. Und jetzt wollten die jetzt aber nicht wieder alles auseinanderbauen, weil das Ding hat ja an sich funktioniert, aber die Teilchen kamen halt nicht ans Ziel. Und 1971 kam dann der Ingenieur Robert Sheldon mit einem Frettchen namens Felicia um die Ecke, dass die durch die Beschleunigerröhre haben laufen lassen.
Was?
Und dieses Frettchen, das war ausgestattet mit einer Windel, dass es nichts verliert. Und die haben um den Hals von dem Frettchen haben die wie so ein Lappen gebunden. Und das Frettchen ist durch diese Röhre durchgelaufen und hat den Beschleuniger geputzt. Und das hat funktioniert.
Was? Ja. Das ist wirklich passiert?
Ja, da gibt es Zeitungsartikel und so. Also es war eine echt große Nummer. Es gibt davon auch Fotos, wie die dieses Frettchen in diese Beschleunigerröhre da reinschieben und wie das auf der anderen Seite wieder rauskommt.
Gerade in diesem hochsensiblen Bereich schaffst du doch mit sowas mehr Schmutz, als dass du dann rausholst.
Also es war wohl so, dass innerhalb dieses Rohrs irgendwelche Ablagerungen waren, die metallisch waren und dadurch haben die lokal große Felder erzeugt, die Teilchen abgelenkt haben. Also das war das Problem. Da war jetzt nicht irgendwas Fettes drin, was das Teilchen gestoppt hat, sondern die Felder, die durch den Schmutz entstanden sind, haben die Teilchen abgezogen. So. Und der Hintergrund ist, dass so Frettchen wohl damals in England, also dieser Robert Shelton war wohl Brite, und in England hat man so Frettchen zur Hasenjagd eingesetzt. Also man hat die in die Hasenbauten reingetan, dass sie die Hasen auf der anderen Seite rausjagen. Das ist wieder ganz schön uncool. Aber Frettchen haben Bock, in enge Tunnel zu laufen. Mhm. Und diese Felicia hat gesagt, okay, rein ins Strahlrohr. Ja, die Geschichte fand ich auf jeden Fall mega cool. Und Frettchen haaren offensichtlich nicht, dass die jetzt so viele Haare verlieren, dass es den Beschleuniger dann eben unbrauchbar macht. Also das fand ich ziemlich cool.
Crazy.
Aber zurück nochmal zu Alien. Also an jedem Institut und an jeder Einrichtung, auch bei uns an der EAH, muss man jedes Jahr zu so einer Sicherheitsunterweisung. Mhm. Du kriegst jedes Jahr erzählt, okay, fass nicht in die Steckdose, ess nicht im Labor und so. Und in meinem alten Institut war es so, dass es bei dieser Unterweisung immer so die gröbsten Regelverstöße des letzten Jahres gab. Unter anderem mit Fotos. Also da wurden immer Leute fotografiert, die irgendwelchen Scheiß gemacht haben. Meine Best-of willst du halt auch nicht dabei sein. Ne? Das ist noch so mal so eine zusätzliche Motivation, dass du keinen Scheiß im Labor machst. Und das Krasseste war mal, ein Kollege, ich nenne keinen Namen, war mit Flipflops und kurzer Hose im Labor und hat mit heißer Flusssäure gearbeitet.
Oh, oh.
Wow.
Also zur Erinnerung, Flusssäure ist das Zeug, in dem die bei Breaking Bad die Leichen auflösen. Hm. Ja, also das ist so das schlimmste Zeug, was du eigentlich machen kannst. Also da vielleicht zur Einordnung, mit Flusssäure kann man tendenziell schlecht Leichen auflösen. Und ich glaube, das mit der Flusssäure war eher dazu da, dass die Badewanne sich dann aufgelöst hat. Ne? Für diesen Gag, dass dann diese Badewanne mit der aufgelösten Leiche da durch die Decke kommt. Und deswegen ist es echt eine schlechte Idee, mit Flipflops und kurzer Hose mit Flusssäure zu arbeiten.
Leute sind auch immer so waghalsig, wenn denen lange genug nichts passiert ist.
Ja, voll.
Also man wägt sich so in Sicherheit und vergisst dann irgendwie alle diese ganzen Arbeitsschutzsachen, weil man es wahrscheinlich nervig findet. Na, ist es ja auch. Also es gibt ja auch Labore, da musst du ja erstmal durch so eine Schleuse durch, da musst du dich umziehen, dann musst du dann so pushen, immer deine Schuhe machen und so. Das ist ja auch ein bisschen anstrengend. Hat man irgendwann wahrscheinlich keinen Bock mehr drauf, wenn man das zu oft machen muss.
Aber Henry, ich finde, so unterhaltsam wie diese Anekdoten sind, sie supporten jetzt nicht unbedingt deinen Punkt, dass das eine scheiß Serie ist, weil offensichtlich ist es sehr realistisch, was da passiert bei Alien Earth.
Das stimmt. Also es passieren natürlich abgefahrene Sachen im Labor, aber das ist natürlich die absolute Ausnahme. Ne? Also klar, wenn man mit Flusssäure arbeitet, solltest du Schutzkleidung tragen. aber es würde da niemand neben der Flusssäure wahrscheinlich essen. Obwohl, naja, wer weiß. Also es passieren natürlich Fehler, aber nicht wie bei Alien Earth oder Prometheus, ja, dass da Leute auf einen fremden Planeten kommen und sagen, okay, kann man atmen, ich nehme jetzt den Helm ab. Also die Sicherheitsvorschriften in Laboren sind eigentlich echt hoch und die allermeisten Leute halten sich auch dran.
So, wir haben ja heute eine sehr besondere Situation, nämlich wir haben euch von Anfang an schon gesagt, was wir von den Inhalten halten, die wir heute besprochen haben. Wir finden sie allesamt furchtbar. Deswegen können wir uns das jetzt eigentlich sparen und das Ganze ein bisschen abkürzen. Ich würde vorschlagen, wir vergeben ganz schnell ein Siegel und kommen dann zu euren Community-Einreichungen. Leute, wie seht ihr das?
Ja, und es ist, also ich habe vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber es stinkt hier für alles, oder?
Auf jeden Fall stinkt hier.
Ja, stinkt hier für alle. So, also, dann gibt's hier das absolut genauso enragede Stinktier, das sich so ausdrückt, wie wir die Filme empfunden haben. Von Wissen hinter den Kulissen gibt's für Moonfall, Alien Earth und Lucy das Stinktier. Kommen wir zum Community-Part und auf den freue ich mich heute schon ganz besonders, denn wir können heute mal wirklich ein bisschen intensiver in eure Nachrichten schauen. Wir haben euch gefragt, was sind denn für euch schlimme Sachen? Ich habe ja bei meinem Part schon erwähnt, dass Lucy auch irgendwie auf eurer Liste stand. Aber ich frage erstmal in die Runde, ihr habt ja auch auf euren privaten Insta-Accounts nachgefragt. Was ist da so reingekommen?
Also bei mir hat Chris geschrieben, bitte nehmt die Avatar-Filme auseinander. Also jetzt nichts Konkretes, aber ich glaube, ihn stört sehr viel an Avatar. Also vielleicht können wir da nochmal einen genaueren Blick drauf werfen, aber ja, wir kümmern uns drum. Genau, dann hat mir Peter geschrieben, auch relativ unspezifisch, aber er meinte, alles von Uwe Boll. Uwe Boll, wer ihn nicht kennt, der schlechteste Regisseur aller Zeiten.
Aber das zählt nicht. Nee, das ist ja von vornherein schon scheiße und mit wenig Budget. Und also das ist von vornherein mit Ansage. Ich finde, das fällt nicht in die Kategorie gut gemeint und schlecht gemacht. Das ist einfach nur Strutz,
ja,
würde ich
ja,
sagen.
Ja, ja, ja. Und Fun Fact zu Uwe Boll habe ich gelesen, der hat 2006 seine Kritiker, weil er ist, alle seine Filme werden zerrissen, der hat seine Kritiker zu einem Boxkampf eingeladen, gegen ihn zu boxen. Voraussetzung war, zwei schlechte Kritiken für seine Filme, 5 Leute haben das angenommen und er hat gegen alle gewonnen.
Wirklich?
Ja.
Super funny.
Übelst geil. Uwe Boll, richtig gut. Und die dritte Nachricht, die ich bekommen habe, ist von Majid, der auch schon zu unserer Jahresendfolge uns was geschickt hat. Liebe Grüße. Der hat den Film Chain Reaction genannt. Und zwar geht es dort darum, dass es eine neue Möglichkeit entdeckt wurde, Energie zu erzeugen, und zwar aus Wasser. Die Idee ist, dass man Wasser aufspaltet und dass dabei Energie frei wird. So, und da hat er jetzt relativ ausführlich und man merkt, er hat bei mir Physik studiert, ziemlich korrekt schon geschrieben, dass es natürlich Quatsch ist, weil Wasser ist ja eine chemische Bindung und eine chemische Bindung entsteht dadurch, dass es für die Atome bzw. für die Elektronen in der Atomhülle der jeweiligen Atome energetisch günstiger ist, diese Bindung einzugehen, anstatt alleine in diesem Atom irgendwie zu bleiben. Das heißt, es wird tendenziell energiefrei, wenn sich Atome binden. Das heißt, um das Wasser jetzt wieder in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten, muss man natürlich Energie zuführen. Und er hat da auch relativ gut beschrieben, das ist natürlich alles Quatsch. Das heißt natürlich Elektrolyse, man muss Energie reinstecken, um dann Wasserstoff beispielsweise zu erzeugen.
Also genau das Gegenteil.
Genau
dem,
das
was
Gegenteil.
Der Film,
ja, genau.
Erzählt. Hm. Till hat uns auf unserem Insta-Account eine Nachricht geschickt und eine sehr berühmte Szene genannt, die wir wahrscheinlich alle kennen, und zwar Legolas in Der Hobbit. Kennt ihr diese Szene, wo er auf so einer Brücke ist und irgend so ein Ork wirft dann quasi so einen riesen Stein auf ihn?
Ja.
Die Brücke fällt zusammen und Legolas entgegnet der Schwerkraft mit einem Walk über diese herunterfallenden Steine. Also er springt von Stein zu Stein, stößt sich von jedem ab, aber während die runterfallen, und kann sich dann quasi noch auf die Brücke retten und auch diesen Ork da besiegen.
Ja.
Also physikalisch absoluter Albtraum. Das geht leider nicht, Legolas.
Obwohl es sehr galant aussieht, wie er das macht. Trotzdem no.
Ja, voll.
Genau, ihr habt mir ein paar Sachen geschickt, ein paar davon kenne ich auch gar nicht. Zum Beispiel wurde die Serie Scorpion genannt. Die habe ich leider nie gesehen, das ist eine Krimiserie. Aber deswegen kann ich jetzt leider auch nicht kommentieren, ob das realistisch ist oder eher nicht so. Ein bisschen lustig fand ich, dass Star Trek am Rande des Universums genannt wurde, weil in Vorbereitung auf diese Folge habe ich eigentlich gesagt, ich will was über Star Trek sagen. Und dann kam sofort zurück, nein, wir können doch nicht sagen, Star Trek ist bescheuert. Und das stimmt natürlich, Star Trek ist überhaupt nicht bescheuert. Star Trek ist mega. Was ich nur bei Star Trek immer auch so crazy finde, geht so ein bisschen in die Richtung Alien Earth, was Henry vorhin meinte. Auch immer so dieses, ja, okay, hey, lass mal auf irgendeinen neuen Planeten beamen, den wir gar nicht kennen, in unseren ganz normalen T-Shirts, die wir jeden Tag anhaben und auch ohne jegliche Schutzausrüstung.
Ja.
Keine Ahnung, let's go. Also das habe ich überlegt, bei Star Trek zu sagen. Aber ja, schön, dass diese Einsendung gekommen ist. Und dann an den Film habe ich tatsächlich auch in der Vorbereitung gedacht, und zwar The Core.
Oh ja, wo der Erdkern aufhört, sich zu drehen.
Wo das Magnetfeld, also da hantieren die am Erdkern rum und dann hört das Magnetfeld auf einmal auf zu existieren. Ja. Und bei Moonfall, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, habe ich so gedacht, Moonfall fing doch eigentlich anders an, nämlich mit so einem Space Shuttle, was irgendwie notlanden muss, aber das ist in The Core. Also kleine Gemeinsamkeit, da geht's auch ganz kurz am Anfang, aber nur um ein Space Shuttle. Aber dann reisen die ja nicht weg von der Erde, sondern ins Innere der Erde. Und ja, ist alles absurd, ne? Also, auch wie es da drin aussieht, dann sind da doch irgendwie diese ganzen Kristallstrukturen und so, je tiefer die da kommen. Also, aber ich finde ehrlich gesagt auch ein ganz unterhaltsamer Film. Auch wenn es natürlich ein bisschen absurd ist. Genau, Mars Attacks kam noch. Auch ein Klassiker.
Aber Master Text, ja. Da erkennst du, dass es eine Parodie ist. So,
das ist extra.
Das ist ja auch ein Riesenunterschied. Es gibt ja auch so Werke, das hatte ich mir noch notiert, die so als Metapher oder als Fabel funktionieren. Kennt ihr Yorgos Lanthimos? The Lobster hat er zum Beispiel gemacht.
Der hat auch Poor Things und so, ne?
Genau. Und da ist so ein Film, wo Menschen, die Single sind, werden in so ein Hotel gebracht. Da haben sie 45 Tage Zeit, einen Partner oder eine Partnerin zu treffen. Und wenn sie das nicht schaffen, werden sie in ein Tier verwandelt. Und da gibt es halt auch so einen Raum, wo du so eine Kammer siehst und auch so ein Gerät.
Guter Plot.
Und das wird aber alles nicht erklärt. Und da ist einfach sehr offensichtlich, dass da keine wissenschaftliche Methode dahinter steckt oder so. Oder wenn du so in Parodierichtung denkst, kennt ihr Evolution, den Film?
Ja.
Wo die Erde auch von Aliens angegriffen wird und am Ende besiegen sie die mit Schuppenshampoo.
Was?
Ja. Was? Also also es gibt einfach so Filme, wo einfach klar ist, es ist nicht so gemeint. Und da finde ich, ist es völlig in Ordnung. Da kann man dann schön das Gehirn ausschalten und sagen, ja, los, komm, dann unterhalt mich oder dann lasse ich mich drauf ein. Aber ja, und da würde ich Mars Attacks, glaube ich, auch mit einordnen in diese Schiene. Vielleicht ein ähnlicher Film ist Die Rückkehr der Killer-Tomaten.
Ja, super geil.
Bei Insta eingereicht. Mit George Clooney, das wusste ich nicht.
Das wusste ich auch nicht.
Ich kenne diesen ganzen Film überhaupt nicht.
Da gibt es auch mehrere Teile von und eine Trickserie. Habe ich früher mal geguckt.
Klassischer Monsterfilm. Ja, Sharknado haben wir natürlich auch mit reinbekommen. Das ist natürlich der Klassiker. Aber auch da finde ich, der ist so absurd. Dem sieht man an, dass er sich selbst nicht ernst nimmt. Das ist dann vertretbar und fair. Und bei meinem privaten Insta habe ich auch noch ein, zwei Nachrichten bekommen. Also ich finde, dieser Aufruf, der hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und ihr leidet quasi mit uns. Also bei mir war es noch zum Beispiel Armageddon, auch ein Klassiker, wenn es darum geht, was für Scheiß passiert. Ja. Da funktioniert das ja auch hinten und vorne nicht mit dieser Mission. Und dass die irgendwelche Bohrleute dann zu Astronauten machen. Ne? Bruce Willis arbeitet ja eigentlich auf einer Bohrplattform. Also das auch völliger Quatsch. Und dann habe ich aber noch eine Nachricht bekommen, und zwar True Blood, die Vampirserie. Kennt ihr True Blood?
Mm-mm.
Die ist schon ein bisschen älter und erklärt vielleicht auch das Folgende. Da geht es irgendwie darum, dass so eine Vampirdame Geschlechtsverkehr hat und dann erklärt, dass, weil sie halt als Jungfrau zur Vampirin, also von einem Vampir gebissen wurde und zum Vampir geworden ist, dass nach dem Sex ihr Jungfernhäutchen immer wieder zuwächst.
Ja, lass uns darüber eine Serie machen, natürlich. Das füllt Episoden.
Es ist ein Aspekt, der.
Aber der ist bestimmt der wichtig für den Plot. So.
Witzig.
Der ist wichtig für
aber
den Plot.
Aber absurd, oder?
Ja.
Absolut gaga. Und vielen Dank für diese ganzen tollen Einreichungen, mit denen wir euch jetzt in eure persönliche Hasstirade entlassen können. Ihr dürft jetzt noch ein bisschen weiter schimpfen und gern auch mit anderen Menschen drüber sprechen. Und wenn euch das heute gefallen hat, dann lasst uns doch gerne 5 Sterne da auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gerade hört, oder schreibt uns einen netten Kommentar. Das kann man nicht nur bei Spotify machen, das kann man auch bei anderen Plattformen. Wir freuen uns. Und man kann das auch auf unserer Website tun. Also wenn ihr den Podcast über wissenhinterdenkulissen.de hört, dann gibt es auch da eine schöne Kommentarfunktion. Haben wir auch schon ein paar bekommen. Freuen wir uns immer, von euch zu lesen. Gerne mit neuen Vorschlägen, welchen Scheiß wir uns demnächst angucken sollen. Avatar kommt auf die Liste, aber wir sind offen noch für mehr.
Und wenn ihr uns noch ein bisschen mehr unterstützen wollt, schaut auf jeden Fall mal auf Ko-fi vorbei, unserer Crowdfunding-Plattform. Da gibt es jetzt ja auch, wie schon erwähnt, die Fotos zu dieser Folge. Und natürlich könnt ihr uns auch den ein oder anderen Euro da lassen. Wir würden uns mega freuen, wie ihr da hinkommt. Das findet ihr in den Shownotes.
Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder, hoffentlich mit erfreulicherem Material. Auch daran werden wir natürlich wieder etwas auszusetzen haben, aber vielleicht etwas positiver als in dieser Folge. Das heißt, bis dahin gönnt euch ein bisschen gute Science Fiction und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder.
Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.